Ja, heute geht es also um Literatursuche, Auswahl und Beschaffung und vorweg ein wenig dazu, was denn nun eine wissenschaftliche Recherche ausmacht, im Unterschied zu dem, was Sie sicherlich immer schon auch mal gemacht haben, etwa im Internet nach irgendeinem Thema etwas zu suchen, das berühmte Googlen. Also was unterscheidet eine wissenschaftliche Recherche vom Googlen? Dann geht es konkreter in die Frage, so wie fange ich es nun an, wie mache ich es, wenn ich nach Literatur zu einem Thema suche. Ich komme auf eine ziemlich umfangreiche Liste möglicherweise von Titeln, die thematisch in Frage kommen. Wie treffe ich da nun eine Auswahl? Denn in der Regel werden Sie nicht alles berücksichtigen können in einer Arbeit, was Sie finden an möglichen Quellen. Also, wie treffe ich eine Auswahl daraus? Und schließlich, wie komme ich an die Sachen, die ich brauche, sprich Literaturbeschaffung? Steigen wir also ein in das Thema, was ist denn eigentlich eine wissenschaftliche Recherche? Nehmen wir also den typischen Fall an, Sie bekommen ein Thema für ein Referat oder für eine Hausarbeit. Wie fängt man an? Es gibt sicherlich Themen, bei denen Sie schon eine ganze Menge dazu wissen und im Kopf haben, und es gibt Themen, wo Ihnen das Wort, das da steht, möglicherweise erstmal ganz, ganz wenig sagt. Also sagen wir mal, Sie haben in der Liste der möglichen Referate das Thema Genderforschung. Manche von Ihnen werden wissen, was es ist, worum es sich handelt bei Genderforschung, andere werden das Wort vielleicht noch nie gehört haben. Also versucht man, vor allen Dingen in letzterem Falle natürlich, erstmal erste Informationen dazu zu gewinnen, was denn überhaupt mit diesem Thema gemeint ist. Da kann man jemanden fragen, von dem man glaubt, dass er sich auskennt, vielleicht auskennt. Man kann in einem Lexikon nachgucken oder eben Sie können im Internet danach suchen, nach Informationen darüber suchen. Also das ist zunächst mal die Frage, worum geht es bei diesem Thema überhaupt? Dann finden Sie etwas, bekommen Informationen von jemandem, der Ihnen was erzählt oder im Lexikon haben Sie einen Artikel dazu gefunden, was ja auch nicht immer der Fall ist. Nicht zu allen Themen werden Sie einen Lexikonartikel tatsächlich auch finden. Dann stellt sich die Frage, wie weit ist denn das, was mir da erzählt worden ist oder was ich im Internet gefunden habe, jetzt tatsächlich auch hier im Zusammenhang des Studiums verwendbar? Ist das eine Quelle, die ich verwenden kann und darf, beziehungsweise unter welchen Voraussetzungen kann ich diese Quelle denn eigentlich verwenden? Sie müssen sich also die Quelle näher angucken, was ist das für eine Art von Quelle, und die Frage für sich beantworten, ob diese Quelle überhaupt wissenschaftlich verwendbar ist. Und dabei gibt es dann nochmal eine Unterscheidung im Hinblick auf die wissenschaftliche Verwendbarkeit, auf die ich gleich nochmal eingehe. Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir das Thema, der Einfluss von Computerspielen auf die Entwicklung von Kindern. Das soll das Thema sein, mit dem Sie sich beschäftigen. Und nehmen wir mal an, Sie googeln als erstes, um zu dem Thema mal so einen ersten Einstieg zu finden. Geben also bei Google in das entsprechende Fenster Computerspiel, Entwicklung, Kinder ein und gucken mal, was Sie da dann ausgespuckt bekommen. Kleiner Ausschnitt hier aus einer Liste von Tausenden, zigtausenden von Dokumenten, die Google Ihnen auflistet als zum Thema oder zu diesen drei Suchbegriffen in irgendeiner Weise passend. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, was ist denn da so dabei? Das obere ist eine Website einer Zeitschrift, einer Elternzeitschrift, der Zeitschrift Eltern, die so heißt, die dazu etwas auf ihre Website gestellt hat. Das zweite ist eine Seite, die für Kinder vor allen Dingen gedacht ist, wo Kinder Informationen zu Themen, die Kinder eben interessieren, holen können, das dritte ebenfalls. Das vierte ist eine Seite von der Sendung mit der Maus und das letzte hier von den Beispielen ist ein Dokument einer Verbraucherbildungsorganisation. So, ganz unterschiedliche Quellen, die hier aufgelistet werden, wie beurteilen Sie nun, ob und inwieweit diese Quellen überhaupt brauchbar sind für Sie? Frage also, ist diese Quelle oder sind diese Quellen, die Ihnen da aufgelistet werden, für Sie überhaupt in irgendeiner Weise verwendbar? Oder sagt Ihnen Ihr Dozent nachher, diese Quelle hätten Sie gar nicht verwenden dürfen. Wie beurteilen Sie selbst das? Hier gibt es mal ein Beispiel einer Online-Zeitschrift namens Telepolis. Wird von dem Verlag herausgegeben, publiziert, die Zeitschrift CT herausgibt. Werden manche vielleicht von Ihnen kennen, eine Computerzeitung. Und da wird berichtet, in einem Online-Artikel wird berichtet über eine Untersuchung, die wiederum in England durchgeführt worden ist, über den Zusammenhang von Computerspielen und der Entwicklung von Jugendlichen. Es ist also nicht eine eigene Untersuchung, die hier durchgeführt worden ist und über die referiert wird, sondern es wird verwiesen auf eine andere Quelle. Können Sie eine solche Quelle wie diese hier nutzen? Es ist eine Information aus zweiter Hand. Wie verlässlich ist diese Quelle? Stimmt das, was darin steht, über diese Untersuchung? Oder wird vielleicht diese Untersuchung, auf die sich diese Quelle hier bezieht, gar nicht korrekt wiedergegeben? Woher können Sie das wissen, ob das der Fall ist oder nicht der Fall ist? Das sind also Fragen, die sich damit verbinden, was die Verwendbarkeit betrifft. Und jetzt müssen wir unterscheiden. Es gibt natürlich Internetquellen oder andere Quellen, die Sie in wissenschaftlichen Arbeiten verwenden können, obwohl diese Quellen selber keinen wissenschaftlichen Charakter haben oder keine wissenschaftliche Qualität haben, nämlich dann, wenn Sie sie zum Gegenstand eigener wissenschaftlicher Untersuchungen machen wollen. Also nehmen wir das Beispiel gerade im Moment in der Diskussion PISA-Studie. Die PISA-Studie selbst sollte eine wissenschaftlich verwendbare Quelle sein, weil sie entsprechend angelegt worden ist, von Wissenschaftlern durchgeführt worden ist, transparent gemacht wird, nach welchen Methoden da vorgegangen worden ist und so weiter und so fort. Über die PISA-Studie gibt es aber eine Menge öffentliche Diskussionen. Es gibt Zeitschriftenartikel dazu, es gibt Fernsehsendungen dazu, es gibt viele Internetseiten dazu, Forenbeiträge, Blogbeiträge und so weiter und so fort. Sie könnten sich ja mal mit dem Thema beschäftigen, die öffentliche Diskussion über PISA. Dann sind dies Quellen, auf die Sie sich stützen, nicht in dem Sinne, dass Sie selber wissenschaftliche Qualität haben, sondern dass Sie etwas über Webseiten zum Beispiel oder Blog-Einträge zum Thema PISA machen. Dann ist das Gegenstand Ihrer wissenschaftlichen Beschäftigung. Davon zu unterscheiden ist, dass Sie Quellen nutzen, ebenfalls beispielsweise jetzt über die PISA-Studien, die selbst die Qualität wissenschaftlichen Arbeitens aufweisen. Also beispielsweise, wo sich Wissenschaftler mit dem methodischen Vorgehen von PISA beschäftigen, kritisch vielleicht damit beschäftigen und sich damit auseinandersetzen, wie weit eigentlich diese Untersuchungen tatsächlich Aussagekraft haben, etwa zu der Frage, welches Schulsystem denn eigentlich das förderlichste ist für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Also diese Unterscheidung ist zunächst mal wichtig. Als Gegenstand wissenschaftlichen Arbeitens kann im Prinzip alles, was es überhaupt auf dieser Welt gibt, dienen, wenn Sie sich damit wissenschaftlich auseinandersetzen. Als Quelle im zweiten Sinne, dass sie selbst die Qualität wissenschaftlichen Arbeitens aufweist, kann nur ein sehr, sehr, sehr geringer Teil der möglichen Gegenstände und Quellen dienen. Und dieser sehr, sehr, sehr geringe Teil muss gewisse Qualitäten aufweisen, die ich hier jetzt mal benennen möchte. Welche Kriterien müssen also erfüllt sein, damit eine Quelle als wissenschaftlich gelten kann? Zunächst mal muss ich wissen, wo diese Quelle überhaupt herkommt. Bei vielen Internetseiten wissen Sie überhaupt gar nicht, wer diese Seite eingestellt hat. Sie kennen nicht die Herkunft dieser Quelle. Sie wissen, dass sie im Internet steht und es gibt vielleicht eine Adresse, unter der Sie, ist nicht vielleicht, sondern es gibt sicherlich eine URL, also insofern eine Adresse, unter der Sie sie finden können, aber mit Herkunft ist hier gemeint, wer ist der Urheber dieser Quelle? Wer hat sie produziert? Die Herkunft muss so angegeben werden, dass jeder, der diese Quelle nutzen möchte, sie überprüfen kann, also diese Herkunft überprüfen kann, der Sache sozusagen auf den Grund geben kann. Gibt es überhaupt den angegebenen Autor beispielsweise? Das zweite ist, dass das Datum der Publizierung dieser Quelle beziehungsweise ihrer Erstellung angegeben wird. Erstellung einer Quelle und Datum der Publizierung können ja durchaus auseinanderfallen. Sie finden vielleicht manchmal Angaben in wissenschaftlichen Texten leider sogar, wo dann steht Kant 1970. Kant hat, ich hoffe, das wissen Sie alle, um 1800 rum gelebt. Also 1970 kann keinesfalls das Datum sein, an dem der betreffende Text von Kant publiziert worden ist oder verfasst worden ist, sondern das kann sich also nur um eine neuere Ausgabe handeln. Also zwischen dem Erstellungsdatum und einem ursprünglichen Veröffentlichungsdatum und einem späteren Veröffentlichungsdatum kann eine Differenz bestehen. Damit ich aber die Quelle nachvollziehen kann im Bezug darauf, wo sie herkommt, wann sie erstellt worden ist, genügt in der Regel Angabe des Datums der Publizierung dieser Quelle. Schön ist, wenn man außerdem das Datum der Entstehung oder der Erstellung weiß. Also in dem Beispiel von Kant würde man vielleicht sagen, im Original oder ursprünglich, 1806 beispielsweise, aber nach einer Quelle zitiert, die aus dem Jahre 1970 stammt. Das Dritte ist, dass die Quelle, wenn sie Tatsachenaussagen enthält, beispielsweise über die Auswirkungen von Computernutzung auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Beispiel eben, dass sie dann diese Tatsachenaussagen auch tatsächlich belegt. Also sagt, woher weiß ich das denn, was ich da behaupte? Also ich ist jetzt der Verfasser der Quelle. Woher weiß der Verfasser der Quelle eigentlich das, was er in seinem Dokument dort behauptet? Das muss also offengelegt werden, worauf er sich da stützt. Das kann eine eigene Untersuchung sein, die er angestellt hat. Dann muss er die Methodiken offenlegen, die er dafür anwendet und so weiter, sodass das für Sie nachvollziehbar ist. Oder es ist eben eine andere Untersuchung, auf die er sich bezieht. Dann müssen Sie die Möglichkeit von ihm bekommen, dass Sie selbst sich diese Quelle vornehmen und nachschauen, ob das, was er da behauptet, auch da in der Quelle, die er angibt, tatsächlich so steht. Diese Quelle selbst wiederum muss dann natürlich ebenfalls die Kriterien einer wissenschaftlich verwendbaren Quelle erfüllen. Außerdem sollte eine solche Quelle und klar unterscheiden zwischen einer Information, die sie gibt, zum Beispiel über eine empirische Untersuchung. Da steht dann etwa drin, dass es einen bestimmten statistischen Zusammenhang gibt zwischen, sagen wir mal, Entwicklungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen und dem Umfang des Computerspielens der betreffenden Kinder und Jugendlichen. Das ist ein statistischer Zusammenhang. Aus diesem statistischen Zusammenhang kann ich versuchen, Schlussfolgerungen zu ziehen oder ich kann versuchen, ihn zu interpretieren, indem ich sage, das eine ist kausal ursächlich für das andere. Aber das sagt der statistische Zusammenhang eigentlich nicht. Der statistische Zusammenhang sagt nie etwas über ursächliche Zusammenhänge, sondern sagt nur etwas über das gleichzeitige Auftreten von etwas. Warum etwas gleichzeitig auftritt, das ist dann immer noch eine offene Frage, die die empirische Untersuchung niemals beantworten wird. Es können ja noch andere Faktoren eine Rolle spielen, die nicht beobachtet worden sind. Aber vielleicht interpretiert der Verfasser seine Untersuchung oder die Untersuchung, auf die er sich bezieht, sozusagen voreilig, in dem Sinne, dass es heißt, aha, wenn Kinder sehr viel am Computer sitzen und spielen, dann folgt daraus eine Retardierung ihrer Entwicklung. Der Zusammenhang könnte allerdings auch umgekehrt sein, dass also Kinder, die Entwicklungsstörungen haben, vielleicht besonders dazu neigen, am Computer zu spielen. Oder es könnte etwas mit dem Milieu zusammenhängen, dass also Kinder, die Entwicklungsstörungen haben, sie deswegen haben, weil sie in bestimmten Milieus aufwachsen, die der Entwicklung nicht förderlich sind und in diesen Milieus wird auch viel Computer gespielt. Also da lassen sich eine Menge mögliche Erklärungen finden, die die Quelle eigentlich nicht hergibt. Die gibt nur eine bestimmte Information über einen statistischen Zusammenhang, aber die Interpretation ist davon zu unterscheiden und die Interpretation kann eben auch strittig sein. Deswegen ist es immer wichtig zu unterscheiden. Das ist auch eine wichtige Sache für Sie selber bei Ihren Arbeiten, dass Sie zwischen nachprüfbarer Information, das was sozusagen objektiv stimmt und von anderen als objektiv stimmend auch nachgeprüft werden kann, unterscheiden von dem, wie Sie diesen Sachverhalt interpretieren. Und damit zusammenhängt auch schon das letzte, Schlussfolgerungen, die aus Informationen, die man hat, aus Tatbeständen, auf die man sich bezieht, gezogen werden, die müssen auf rationalem Wege, also von jedem, der rational denken kann, nachvollzogen werden können. Also nicht nur von jemandem, der dieselbe Weltanschauung hat wie man selber oder denselben Glauben anhängt wie man selber. Das gehört dann in andere Bereiche, aber nicht in den Bereich der Wissenschaft. Das wären mal so die wichtigsten Kriterien für die Wissenschaftlichkeit einer Quelle aufgelistet. Wenn man es zusammenfasst, sind es zwei allgemeine Kriterien, um die es dabei geht. Nachprüfbarkeit, das ist mehr so die empirische Ebene, dass ich also dem nachgehen kann, wo etwas herkommt, dass ich das nachverfolgen kann, Nachprüfbarkeit, zurückgehen kann sozusagen auch zu den Ursprungsquellen, auf die sich eine Quelle wiederum bezieht. Und Nachvollziehbarkeit, das betrifft vor allen Dingen die interne Organisation der Argumentation einer Quelle, Aufbau, dass ich das in dem Sinne nachvollziehen kann, dass mir als einem denkenden Menschen sich das erschließt, was in der Quelle steht. So, jetzt haben Sie allerdings das Problem, dass es allein in Deutschland 1,2 Millionen lieferbare Buchtitel gibt. Die Antiquariate weisen 23 Millionen lieferbare Titel in ihrem zentralen Verzeichnis auf. Es gibt 75 Millionen Internetdomains und Milliarden von einzelnen Internetseiten. Wenn Sie eine Recherche unternehmen, stoßen Sie auf Tausende möglicherweise von möglichen Quellen. Nachprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit. Okay, also die Kriterien, die ich hier vorher angegeben habe, die müssten Sie jetzt Quelle für Quelle sozusagen durchgehen und ihrerseits jetzt die Quelle daraufhin überprüfen, ob sie die erfüllt, um zu den für Sie nutzbaren Quellen zu kommen. Ist nicht machbar. Sie können das für eine gewisse überschaubare Zahl von Quellen so kritisch überprüfen, aber dazu müssen Sie erstmal die Masse der überhaupt verfügbaren Quellen entsprechend reduziert haben. Und das können Sie nicht auf dem Wege der Überprüfung nach diesen Kriterien machen. Das wäre undurchführbar. Also, wie geht man dann vor? Es gibt ein drittes Kriterium. Und das ist nun allerdings ein durchaus auch problematisches Kriterium, nämlich die Vertrauenswürdigkeit einer Quelle. Wir schränken also unsere Auswahl ein, unsere Quellenauswahl ein, auf Quellen, von denen wir vermuten dürfen, dass sie wahrscheinlich die Kriterien der Wissenschaftlichkeit erfüllen. Und diese Vermutung stützt sich auf Indizien, die nicht daraus gewonnen werden, dass ich mir die Quelle tatsächlich angucke und angucke, was wirklich drinsteht und wie sie tatsächlich aussieht. Was sind das für Indizien, die auf die Vertrauenswürdigkeit einer Quelle hinweisen? Zum einen arbeiten, die bereits auf ihre wissenschaftliche Qualität geprüft worden sind, von Instanzen, deren Aufgabe das ist, Texte, Arbeiten auf ihre wissenschaftliche Qualität zu überprüfen. Das sind zum Beispiel wissenschaftliche Abschlussarbeiten an Universitäten, das sind Dissertationen, Habilitationen, das sind also auf ihre wissenschaftliche Qualität überprüfte Arbeiten. Da können Sie davon ausgehen, das sind höchstwahrscheinlich Texte, Arbeiten, die die Kriterien, die ich eben angeführt habe, für wissenschaftliche Qualität erfüllen, weil andere haben das schon überprüft. Letztlich wissen Sie das nicht wirklich. Deswegen geht es hier um Vertrauenswürdigkeit. Nicht darum, dass Sie es wirklich wissen aufgrund von eigener Überprüfung. Texte, die von Autoren stammen, deren wissenschaftliche Qualifikation schon mal überprüft worden ist, die also beispielsweise promoviert sind, habilitiert sind, auf eine Professur berufen sind, sind vermutlich ebenfalls Texte, die eine wissenschaftliche Qualität aufweisen. Die Institution, die einen Text, eine Arbeit veröffentlicht, könnte darauf hinweisen, dass es sich hierbei um höchstwahrscheinlich vertrauenswürdige Texte handelt. Also wenn eine wissenschaftliche Institution Bücher oder Aufsätze, Zeitschriften veröffentlicht. Oder eine sonst wie vertrauenswürdige Institution, beispielsweise Einrichtungen des Bundes, der Ministerien, auch die veröffentlichen ja Arbeiten und Dokumente, lassen Studien anfertigen und so weiter, oder andere wissenschaftliche Einrichtungen, Forschungsinstitutionen außerhalb von Universitäten, die ebenfalls Arbeiten veröffentlichen, deren Publikationen dürfen sie vermutlich ebenfalls verwenden. Dann gibt es Verlage, die ihre Veröffentlichungen grundsätzlich ein Begutachtungsverfahren durchlaufen lassen, bevor sie eine Arbeit veröffentlichen. Man nennt das Qualitätssicherungsverfahren. Wenn so etwas etabliert ist, ist die Wahrscheinlichkeit ebenfalls groß. Es gibt renommierte Wissenschaftsverlage, die Kriterien werden jetzt schon immer weicher, wie Sie vielleicht merken. Oben sind sozusagen die härtesten Kriterien angegeben, jetzt werden sie immer weicher. Das Letzte, was ich noch anführen möchte, ist, Sie haben schon mal was von dem betreffenden Autor gelesen. Der Text hat Sie überzeugt, auch unter dem Gesichtspunkt seiner Wissenschaftlichkeit. Vermutlich wird derselbe Autor doch bei einem anderen Text ebenfalls entsprechend vorgegangen sein. Aber es kommt halt auch immer wieder vor, dass auch ein Autor mit Doktor- und Professorentitel als Fälscher oder Plagiator entlarvt wird. Trotz positiver Begutachtung, also Qualitätssicherungsverfahren, kann ein Artikel dennoch sich als schlecht recherchiert erweisen bei näherer Betrachtung. Auch renommierte Verlage und Autoren können ihr Renommee missbrauchen, um Meinungen zu publizieren und zu verbreiten, statt nur wissenschaftlich haltbare Aussagen. Und auch ein sie bisher überzeugender Autor kann plötzlich in seinen Arbeiten schlampig werden. Also alles das ist keine wirkliche Garantie und kann nicht ersetzen ihren eigenen kritischen Umgang mit den Quellen letztlich. Hilft aber zunächst mal einzuschränken. Wenn also Quellen diese vertrauensstiftenden Bedingungen erfüllen, die ich eben angeführt habe, dann sind das Quellen, die man zumindest in Betracht ziehen kann. Und wenn man alle, die diese Bedingungen nicht erfüllen, alle Quellen, die diese Bedingungen nicht erfüllen, ausschließt, dann haben Sie schon mal eine unheimliche Reduktion der überhaupt für Sie in Frage kommenden Quellen. Dennoch bleibt natürlich jetzt die Frage, wie Sie das nun machen, dass Sie diese Eingrenzung vornehmen nach den vertrauensbildenden Bedingungen, die ich eben angegeben habe. Aus pragmatischen Gründen ist eine solche Einschränkung auf vertrauenswürdige Literatur unabdingbar. So, das Erste ist, Sie können sich auf eine Institution sozusagen oder auf Institutionen verlassen, die das für Sie schon gemacht haben. Bibliotheken nämlich. In Bibliotheken finden Sie höchstwahrscheinlich fast nur Bücher oder Texte, die die Kriterien erfüllen, Kriterien der Wissenschaftlichkeit erfüllen. Insofern, wenn Sie in die Bibliothek, in eine wissenschaftliche Bibliothek natürlich, also nicht irgendeine Bibliothek, nicht die Bibliothek Ihrer Gemeinde oder so, sondern also wissenschaftliche Bibliotheken hätte ich dazu schreiben müssen. Also wissenschaftliche Bibliotheken haben das für Sie schon erledigt hier, die verschiedenen Universitätsbibliotheken. Wenn Sie also dahin gehen, da dürften Sie wahrscheinlich nur Texte vorfinden, die Sie auch nutzen können. Was der uneffektivste Weg ist, um eine solche Einschränkung vorzunehmen, das ist allerdings das Googlen. Das Googlen hat seinen eigenen Stellenwert, auf den wir in der nächsten Sitzung nochmal zurückkommen, aber wenn es darum geht, eine Einschränkung vorzunehmen auf vertrauenswürdige Quellen, dann sollten Sie nicht googeln, weil da das funktioniert nicht mit der normalen Google-Suchmaschine. Es gibt allerdings im Internet auch für wissenschaftliche Zwecke optimierte Suchverfahren. Google selbst bietet eine solche modifizierte Suchmaschine ab, Scholar genannt, die überhaupt nur wissenschaftliche Dokumente Ihnen auflistet zu bestimmten Themen. Das ist allerdings dann nicht mehr googeln im üblichen Sinne, sondern das ist dann schon die Nutzung einer optimierten Suchmaschine, und da gibt es auch noch andere, auf die wir in der nächsten Sitzung zu sprechen kommen. Der beste Weg ist der, dass Sie die Nutzung von Bibliotheksdiensten vor Ort verbinden mit einer optimierten Internetrecherche, und die Bibliotheken haben ja alle entsprechend ans Internet angeschlossene Arbeitsplätze, sodass Sie in den Bibliotheken vor Ort genau das so auch machen können, nämlich die Dienste dieser Bibliothek nutzen und gleichzeitig über das Internet eine optimierte Recherche durchführen, um den Umkreis Ihrer Recherche über das, was in dieser Bibliothek vorhanden sind, ist, hinaus auszudehnen. So, jetzt geht es um die Schritte der Realisierung einer solchen Recherche. Der erste Schritt, die Literatursuche. Zweiter Schritt, die Literaturauswahl. Dritter Schritt, die Literaturbeschaffung. Zunächst mal Literatursuche. Sie haben ein Thema zu einem Text. Sie haben einen Text zu einem Thema, zu dem Sie eine Hausarbeit schreiben sollen oder ein Referat anfertigen sollen. Ein Text, der Ihnen vielleicht empfohlen worden ist oder den Sie zufällig sowieso haben. Und Sie können die Recherche vielleicht erstmal bei einem solchen Text beginnen, der schon mal ein Text zum betreffenden Thema ist. Man nennt das das Schneeballsystem. In einem solchen Text gibt es ja wiederum weitere Literaturhinweise. Es gibt ein Literaturverzeichnis und Sie werden dort höchstwahrscheinlich weitere Titel finden, die der Autor für erwähnenswert hält in Bezug auf das Thema, das er in seinem Text bearbeitet. Insofern haben Sie schon mal über diesen Text hinaus weitere Literaturangaben, auf die Sie sich dann weiter beziehen können oder wo Sie weiter gucken können, was steht denn in diesen dort angegebenen weiteren Texten. Im Literaturverzeichnis werden oft auch Texte angegeben, mit denen der Autor sich im Text selber weiter nicht beschäftigt. Das sind sozusagen nur weiterführende Literaturhinweise. Aber er beschäftigt sich in der Regel ja auch in seinem Text wiederum mit anderen Texten, mit anderer Literatur, sodass Sie aus der Art und Weise, wie er sich mit anderer Literatur beschäftigt, dann schon mehr entnehmen können, als dass das, worauf er verweist, nur ebenfalls irgendwie was mit dem Thema zu tun hat, sondern Sie können aus seiner Art der Auseinandersetzung mit anderer Literatur entnehmen, in welcher Weise denn dieser andere Autor oder dieser andere Text sich ebenfalls mit dem Thema beschäftigt und von daher entscheiden, ob das für Sie ein relevanter Text sein könnte oder nicht. Und auf diese Weise kommen Sie zu weiteren Texten, in denen steht wieder was zu anderer Literatur, die wiederum weitere Literaturangaben, setzt sich wiederum mit Literatur auseinander und so weiter und so fort. Deswegen Schneeballsystem. Das kann man also immer weiter verfolgen auf diese Weise. Und ich finde, das ist einer der wirklich empfehlenswerten Wege. Lesen Sie sich allmählich ein in ein Thema. Die Schwäche dieses Verfahrens ist, dass Sie halt sehr abhängig davon sind, wo Sie gestartet sind. Und wenn Sie Pech haben, war dieser Ausgangstext nicht gerade optimal dafür, um wirklich in die relevante Literatur reinzukommen zu dem betreffenden Thema. Führt Sie vielleicht auf Nebengeleise und nicht auf die Hauptstränge der Diskussion, der wissenschaftlichen Diskussion zu dem Thema. Ein zweiter Weg ist der, dass Sie halt in die Bibliothek gehen. Wenn Sie in eine Bibliothek gehen, die systematisch aufgestellt ist, die also nach thematischen Rubriken gegliedert ist in ihrer Aufstellung, dann können Sie etwa an das Regal gehen, wo Texte zu dem Themenbereich stehen, zu dem Sie eine Arbeit schreiben wollen, und einfach mal gucken, was da so steht. Bücher rausnehmen, mal reingucken, was sie enthalten. Dann sehen Sie vielleicht schon, ist nicht so ganz exakt zu dem Thema oder zumindest nicht unter der Perspektive, unter der ich das Thema angeben möchte. Aber zwei Bücher daneben steht vielleicht ein Titel, der von Interesse sein könnte, den Sie sich mal rausziehen und so weiter. Auf diese Weise kann man auch ganz gut fündig werden. Hat den Vorteil, dass in der Regel tatsächlich die Bibliotheken ja nun auch die relevante Literatur sammeln zu dem Themenbereich und insofern die Zufälligkeit des ersten Verfahrens hier eher ausgeschlossen ist. Und Sie können ja dann das Schneeballsystem dennoch noch wiederum anwenden, jetzt ausgehend eben von Titeln, die Sie auf diese Weise gefunden haben. Also das ist die Standortsuche, Regale abgrasen nach passender oder geeigneter Literatur. Was Ihnen auf diese Weise allerdings entgeht, sind Zeitschriftenbeiträge und oft auch Sammelbände, jedenfalls oder die Beiträge in Sammelbänden, weil Sammelbände oft thematisch umfassender sind. Und vielleicht ist in einem Sammelband ein Beitrag, der zu Ihrem Thema passt, aber der Sammelband insgesamt steht irgendwo anders. Der fällt Ihnen also bei der Standortsuche gar nicht in die Finger, weil er gar nicht an dem entsprechenden thematischen Ort sozusagen steht. Und Zeitschriften stehen dort auch nicht, weil Zeitschriften werden anders aufgestellt, eben in einer eigenen Abteilung, wo alle Zeitschriften stehen. Und wenn es nicht gerade eine Zeitschrift ist, die sich wiederum selbst nur mit diesem Thema beschäftigt, dann sind Sie darauf angewiesen, dass Sie auf einem anderen Wege versuchen rauszubekommen, wo Sie denn und wie Sie denn Zeitschriftenaufsätze zu Ihrem Thema finden können und eben Sammelbandbeiträge. Und dazu gibt es eben die Kataloge, die Bibliothekskataloge. Systematische Kataloge, das sind Kataloge, die eben die Literatur in bestimmte thematische Rubriken systematisch einteilen. Es gibt eine Systematik, eine Bibliothekssystematik, die verbreitet ist, das ist die Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt zugrunde legt, aber viele Bibliotheken wenden diese Systematik nicht an, sondern entwickeln ihre eigenen Systematiken. Sie müssen also die Systematik, die Aufstellungssystematik der betreffenden Bibliothek kennen, um zu wissen, um den systematischen Katalog entsprechend nutzen zu können und zu gucken zu können, was zu einem bestimmten thematischen Bereich denn zu finden ist. Wichtiger für Sie ist also der Schlagwortkatalog. Da können Sie eben ein bestimmtes Schlagwort eingeben. Ich hatte vorhin das Beispiel beim Googlen. Computerspiele, Entwicklung, Kinder oder Jugendliche. Und dann listet Ihnen der Schlagwortkatalog alle Titel auf und die Standortsiegeln, die diese Bibliothek zu dem Thema hat, einschließlich der Beiträge in Sammelbänden und möglicherweise, wenn Sie Glück haben, auch von Zeitschriften Beiträgen. Setzt allerdings voraus, dass Sie bei den geeigneten Suchbegriffen auch entsprechend findig sind. Das heißt, die Suchbegriffe so wählen, dass auch tatsächlich die Literatur Ihnen sozusagen ausgespuckt wird, nach der Sie suchen. Also das Beispiel Genderforschung, wenn Sie Gender eingeben, haben Sie vielleicht Pech, weil derjenige, der die Schlagworte vergeben hat, vielleicht Geschlechterforschung als Schlagwort genutzt hat und nicht Genderforschung oder Frauenforschung statt Geschlechterforschung oder Genderforschung. Also Sie müssen auch ein bisschen sozusagen durchprobieren, verschiedene Schlagworte durchprobieren, um alles zu finden, was für Sie relevant sein könnte. Der systematischste und ertragreichste Weg ist jetzt der dritte, ausgehend von Bibliografien. Was ist eine Bibliografie? Eine Bibliografie ist ein Verzeichnis von Büchern, Texten, Aufsätzen, Zeitschriftenartikeln, und zwar sortiert nach unterschiedlichen Gesichtspunkten. Es gibt Bibliografien, die listen alles auf, was überhaupt erscheint und das dann chronologisch. Da werden also sämtliche Bücher aufgeführt, die meinetwegen im Monat November 2008 erschienen sind. Es gibt Fachbibliografien, die sämtliche Literatur in einem bestimmten Zeitraum zu einem bestimmten Fachgebiet auflisten. Es gibt Bibliografien, die sämtliche Zeitschriftenartikel auflisten. Entweder nach Themen gegliedert oder nicht nach Themen gegliedert. Ich gehe mal kurz ein bisschen durch, welche Bibliografien für Sie unter welchen Gesichtspunkten von Interesse sein könnten. Zunächst mal gibt es explizite Bibliografien, also Bibliografien, die als solche ausgewiesen sind, die nichts anderes sein wollen und sollen als Bibliografien. Und es gibt versteckte Bibliografien, das sind Bibliografien, die Bestandteil von anderen Texten sind. Umfangreiche Literaturverzeichnisse von bestimmten Arbeiten können bibliografischen Charakter haben. Also insbesondere bei Dissertationen und bei Habilitationen müssen ja die Autoren unter Beweis stellen, dass sie die relevante Literatur zu dem Thema, in dem sie promovieren oder habilitieren, kennen, zur Kenntnis genommen haben. Insofern sind die Literaturverzeichnisse von Dissertationen und Habilitationen sehr umfangreich und erheben oft den Anspruch, sämtliche relevante Literatur zum betreffenden Themenbereich aufzulisten. Also wenn Sie eine Dissertation oder Habilitation zu Ihrem Thema in die Finger kriegen können, dann dürfte das eine sehr gute Quelle sein, um die relevante Literatur zu Ihrem Thema zu finden. Das Gleiche gilt für Lexikon- und Handbuchartikel. Auch die erheben den Anspruch, die wichtigste Literatur zu dem Thema des betreffenden Artikels auch anzugeben. Dann gibt es Sammelwerke, wo so der Stand der Diskussion zu einem bestimmten Thema dokumentiert werden soll, oder Themenhefte von Zeitschriften, wo das der Fall ist, und die Literaturverzeichnisse zu solchen Werken sind natürlich dann ebenfalls sehr ergiebig. Und dann gibt es noch den Typus des Literaturberichtes. Das ist ein Aufsatz in der Regel, in dem über die Literatur zu einem bestimmten Thema berichtet wird. Also wo der Autor sozusagen mal sichtet, was es denn zu dem Thema an aktueller Literatur gibt oder an wichtiger Literatur gibt und das entsprechend referiert, vielleicht auch kritisch darstellt, vergleichend darstellt, sodass Sie hier sozusagen nicht nur eine Liste von Literatur haben, sondern schon eine Kommentierung dieser Literatur, was Ihnen natürlich die Auswahl, die weitere Auswahl dann sehr erleichtert im Hinblick darauf, wie denn die unterschiedliche dort referierte Literatur an ihr Thema jeweils rangegangen ist. Und dann gibt es eben die expliziten Bibliografien. Da es inzwischen so viele Bibliografien gibt, dass auch das, was es an Bibliografien gibt, schon wieder unübersichtlich geworden ist, gibt es wiederum Bibliografien, in denen Bibliografien aufgelistet werden, also Bibliografien der Bibliografien oder Metabibliografien. Also wenn Sie wissen wollen, was gibt es denn überhaupt an Bibliografien, beispielsweise auch an Fachbibliografien für die Pädagogik, dann werden Sie in solchen Metabibliografien fündig. Dann gibt es allgemeine Bibliografien, in denen sämtliche Literatur aufgeführt wird, auch Literatur, die nicht wissenschaftlichen Charakter hat. Es gibt Fachbibliografien, das ist natürlich zunächst mal die Bibliografie der Wahl. Vor allen Dingen dann, wenn das Thema, das Sie bearbeiten wollen, eindeutig einem Fachgebiet zuzuordnen ist. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Es gibt Themen, die sind eher mehreren Fachgebieten zuzuordnen, dann ist es schon mal schwieriger. Aber wenn es eindeutig zuzuordnen ist, dann ist der Ausgang von einer Fachbibliografie sicherlich sehr aussichtsreich. Es gibt Bibliografien der Hochschulschriften, dann wichtig, wenn Sie spezifisch eine Dissertation zu Ihrem Thema suchen oder eine Habilitation. Es gibt Bibliografie der Zeitschriften, weil die meisten anderen Bibliografien, die ich hier aufgeführt habe, enthalten keine Zeitschriftenartikel, keinen Hinweis auf Zeitschriftenartikel und auch keinen Hinweis auf Sammelwerke. Bibliografie der Zeitschriften, da ist nochmal wieder zu unterscheiden, es gibt Bibliografien, in denen Sie überhaupt nur finden können, was es für Zeitschriften gibt und was das Fachgebiet der jeweiligen Zeitschrift ist, ohne dass Ihnen aufgeschlüsselt wird, was denn in den einzelnen Aufsätzen drin steht. Und dann gibt es aber eben auch nochmal Bibliografien, die tatsächlich auch die Inhalte der Zeitschriften berücksichtigen, also der Zeitschriftenartikel berücksichtigen. Und als letztes zu nennen Buchhandelsbibliografien, dann wichtig, wenn Sie ein Buch, das Sie gefunden haben, auch beschaffen wollen. Buchhandelsbibliografien sind also Verzeichnisse, die die Buchhändler herausgeben, beziehungsweise die Vereinigungen der Buchhändler über die vom Buchhandel lieferbaren Titel. Näheres dazu finden Sie im Skript. So, sagen wir mal, Sie sind also jetzt entweder nach dem Schneeballsystem oder ausgehend vom Bibliotheksbestand oder Bibliografien nutzend zu einer mehr oder weniger umfangreichen Liste von möglicher Literatur gelangt. Sagen wir mal 50 Titel haben sie gefunden und ihr Referat ist in 5 Wochen fällig. Jetzt können Sie sich ausrechnen, wenn Sie alle 50 Titel tatsächlich besorgen wollten und durchlesen wollten im Hinblick darauf, welche Titel denn für Sie jetzt relevant sind, um also jetzt dann Ihre Arbeit zu schreiben, würden diese 5 Wochen nicht dafür reichen. Sie müssen also auf irgendeine Weise eine weitere Einschränkung vornehmen, eine Auswahl aus einer eben zu umfangreichen Literaturliste treffen. Wie macht man das? Sie können natürlich sagen, so, ich habe hier jetzt so eine Liste und damit gehe ich jetzt zu meinem Betreuer der Arbeit und sage ihm, welche soll ich denn davon lesen? Also viele Studierende machen das. So, kommen mit einer Liste zu mir und fragen, so, welche dieser Titel soll ich denn lesen? Wenn sie nicht mich überhaupt fragen, bevor sie überhaupt eine eigene Liste gemacht haben, was sie denn lesen sollen. Aber es gehört halt dazu, zum wissenschaftlichen Arbeiten, dass sie in der Lage sind, die wissenschaftlich relevante Literatur zu einem Thema selbst zu finden, selbst zu recherchieren. Deswegen beschäftigen wir uns hier damit. Die Einschränkung der Auswahl durch Ihre Betreuerin oder durch Ihren Betreuer können Sie natürlich machen. Und vermutlich werden die meisten Betreuerinnen dann auch einen Tipp geben, welche Literatur relevant sein könnte, wenn sie sich auch entsprechend auskennt. Macht natürlich insgesamt nicht so einen ganz selbstständigen Eindruck. Ne? Also Sie machen nicht so einen ganz selbstständigen Eindruck, wenn Sie sich die Auswahl von Ihrer Betreuerin vornehmen lassen. Vielleicht wird es ja auch abgelehnt und gesagt, das ist schon Ihre Aufgabe, das zu machen. Welche Möglichkeiten haben Sie noch? Sie können jemanden fragen. Vielleicht kennen Sie jemanden, der schon mal eine Arbeit zu dem Thema geschrieben hat und der Ihnen sagen kann, welche Titel denn besonders empfehlenswert sind. Sie können zum Beispiel auch Bibliotheksmitarbeiterinnen fragen. Die sind auch in der Regel da ganz hilfsbereit, aber natürlich sind deren Kompetenzen auch beschränkt und sie finden nicht immer einen Experten oder vielleicht finden sogar meistens keinen Experten, der Ihnen da weiterhelfen kann. Ja, was bleibt? Die eigene Durchsicht der Literatur ist in der Regel viel zu aufwendig, als dass sie wirklich praktikabel wäre in der Ihnen verfügbaren Zeit. Sie können sagen, okay, sind Sammelbände dabei. Wenn ein Sammelband dabei ist, dann kann ich doch davon ausgehen, dass der Herausgeber eines solchen Sammelbandes so viel Sachverstand hat, soweit Experte ist, dass er eine Auswahl schon getroffen hat von relevanter Literatur, also stütze ich mich doch auf ein Sammelband. Das ist sicherlich kein schlechtes Verfahren. Sie können auch gucken, ob es nicht Rezensionen der in Frage kommenden Texte gibt. Es gibt eigene Bibliografien der Rezensionen, wo Sie dann den betreffenden Text, von dem Sie nicht wissen, ob er in Frage kommt für Sie oder nicht, eingeben können und gucken können, ob es dazu Rezensionen gibt. Eine Rezension ist erheblich kürzer als der Text selber und Sie, in der Regel jedenfalls. Und insofern können Sie, ohne den Text selber durcharbeiten zu müssen, vielleicht aufgrund der Rezension schließen, dass der Text in Frage kommt oder ob er nicht in Frage kommt. Dann gibt es Abstracts, Zusammenfassungen von Texten. Auch dazu gibt es wiederum Bibliografien oder Verzeichnisse, wo Sie solche Abstracts, Zusammenfassungen finden können, die sind dann nicht bewertend. Rezensionen sind bewertend, Abstracts sind nicht bewertend. Manchmal 3, 4 Sätze, halbe Seite maximal, ein solches Abstract zu einem Text. Kann Ihnen auch weiterhelfen. Sie können bei Büchern gucken, was steht denn im Klappentext oder auf dem Rücken als Inhaltsangabe. Sollten Sie allerdings mit Vorsicht genießen, weil das oft auch werbenden Charakter hat, was da steht und manchmal mit dem Inhalt tatsächlich so viel nicht zu tun hat, weil der Verlag Herr des Klappentextes ist und nicht der Autor. Und manchen Autoren stehen bei Lektüre der Klappentexte zu ihren Büchern die Haare zu Berge. Also das ist nicht immer unbedingt verlässlich, was da steht. Und schließlich natürlich das Kriterium der Verfügbarkeit. Sie müssen an den Text ja auch rankommen und manchmal ergibt sich schon allein daraus eine Einschränkung der Literatur, die für Sie in Frage kommt, weil Sie manche Sachen gar nicht in der Zeit, die Ihnen zur Verfügung steht, überhaupt kriegen. Weil Sie gerade ausgeliehen sind, weil Sie über Fernleihe unkalkulierbare Zeiten haben, bis Sie das bekommen. Das ist unbefriedigend, wenn das ein Auswahlkriterium ist, aber es ist pragmatisch oft nicht zu vermeiden. Also das sind so verschiedene Strategien, die man einsetzen kann, um die Liste zu reduzieren auf eine überschaubare Zahl und bearbeitbare Zahl von Titeln. Eine Kombination von allem wird, oder von einigem davon, wird wahrscheinlich der richtige Weg sein. Das lässt sich nicht generell beantworten, was empfehlenswert ist, weil manche Wege stehen Ihnen gar nicht zur Verfügung. Wenn es keine Rezensionen gibt zu den Texten, die in Ihrer Liste stehen, oder keine Abstracts dazu gibt, wenn Sie in Inhaltsverzeichnisse nicht reingucken können und so weiter, dann sind diese Möglichkeiten für Sie nicht gegeben. Wenn Sie eine Auswahl dann schließlich treffen, dann sollten Sie vor allen Dingen im Hinblick auf die anschließend ja anstehende Literaturbeschaffung, sofern Sie nicht die Auswahl schon aufgrund der Tatsache, dass Sie sich einen Teil der Literatur zumindest beschafft haben, getroffen haben, unbedingt Prioritäten festlegen, welche Texte für Sie die wichtigsten sind und welche weniger wichtig sind. Also eine Prioritätenliste machen. Und die wichtigsten Texte, die sollten Sie deswegen festlegen, weil die unbedingt so schnell wie möglich beschafft werden sollten, denn das kann manchmal dauern. Und wenn Sie erst, sagen wir mal, 2 Wochen vor dem Abgabetermin anfangen, sich darum zu kümmern, dann könnte es sein, dass es schon zu spät ist, um die Sachen überhaupt noch zu bekommen. Die wichtigsten Texte, die Sie unbedingt haben wollen für Ihre Arbeit, die sollten Sie also möglichst sofort zu besorgen versuchen. Und dazu müssen Sie wissen, was für Sie der wichtigste Text ist. Also das meint Prioritäten festlegen. Und dann ist natürlich empfehlenswert, Ihre eigene Auswahl durch den Betreuer oder die Betreuerin nochmal sich bestätigen zu lassen. Und dann schließlich der letzte Punkt, die Beschaffung. Ganz wichtige Regel, ich habe es eben schon angesprochen, so früh wie möglich mit den Beschaffungsaktivitäten beginnen. Also das nicht auf die lange Bank schieben, eher später anfangen mit der Lektüre und so weiter als mit der Beschaffung. Also das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen ist also die Recherche, also eine Liste zunächst mal von möglicherweise in Frage kommender Literatur zu erstellen, dann die Auswahl zu treffen, Prioritäten festzulegen, sich das vom Betreuer bestätigen zu lassen, das, was Sie wirklich möglichst früh tun sollten, damit Sie auch möglichst früh mit Ihren Beschaffungsaktivitäten starten können und nicht nachher in Zeitnot kommen, weil Sie die Literatur nicht kriegen, die Sie brauchen. Es wird fast immer den einen oder anderen Text geben, der sozusagen oberste Priorität hat, der im Zentrum steht, auf den Sie sich besonders stützen, mit dem Sie besonders intensiv arbeiten. Und es ist einfach schöner, wenn das ein Text ist, den man so zur Verfügung hat, dass man da drin anstreichen kann, dass man was da reinschreiben kann, dass man es vielleicht zerschneiden kann und sonst irgendwie bearbeiten kann. Und dazu müssen Sie das sozusagen im Besitz haben, ne? Müssen Sie diesen Text im Besitz haben. Wenn es sich um Bücher handelt, also dass Sie das Buch in irgendeiner Weise in Ihren Besitz bringen, so dass Sie es entsprechend bearbeiten können. Nicht jeder Text ist noch im Buchhandel verfügbar, insofern dann Antiquariate eine Quelle für Bücher, die Sie nicht mehr bekommen, im Buchhandel nicht mehr bekommen, weil sie so jetzt nicht mehr lieferbar sind. Und natürlich die Möglichkeit, das Buch irgendwie auszuleihen und dann eben zu kopieren und in der Kopie entsprechend zu arbeiten. Bei Texten, wo es reicht, dass Sie sie sich ausleihen oder wo Sie sich ausleihen, um sie zu kopieren, ist es zunächst mal so, dass Sie den alphabetischen Bibliothekskatalog nutzen werden, um das Buch sich in der Bibliothek entsprechend auszuleihen. Nicht immer sind die Bücher da, die Sie haben wollen, dann müssen Sie sich das Buch vormerken. Vielleicht steht es gar nicht in der Bibliothek vor Ort, dann müssen Sie eine Fernleihbestellung aufgeben. Und wie ich eben schon sagte, sowohl bei der Vormerkung als auch bei der Fernleihe ist die Zeit, die vergeht, bis Sie das Buch dann tatsächlich bekommen, schlecht kalkulierbar. Je nachdem, wie viele Vormerkungen schon vorliegen, kann es zu lange dauern. Auch bei der Fernleihe kann es längere Zeit dauern. Lassen Sie sich das entsprechend bestätigen, dass Sie versucht haben, den Text rechtzeitig zu bekommen. Lassen Sie sich bestätigen, dass es nicht leistbar war, ihn rechtzeitig zu bekommen von Bibliotheksmitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dann können Sie damit zum Betreuer der Arbeit gehen und sagen, Sie brauchen eine Verlängerung der Frist, der Bearbeitungsfrist, weil die Literatur halt nicht zu kriegen war. Ich meine, es gibt sicherlich Betreuer wie mich beispielsweise, dem brauchen Sie keinen Beleg vorzulegen, der vertraut Ihnen, wenn Sie das sagen, dass es so sei. Aber es gibt auch Betreuer, die da misstrauischer sind. Deswegen, sicherheitshalber, lassen Sie sich das irgendwie bescheinigen. Ja, das war's für heute.